Der St. Galler Marketing Podcast.
Markus begrüßt heute Larissa Alkesi. Larissa ist Chief Communications Officer bei der Schweizer Privatbank Julius Baer. Seit 1999 ist sie in diversen Funktionen in der Kommunikation in der Finanzindustrie tätig, davon 11 Jahre bei der UBS. Nach einem Abstecher ins Asset Management stieg sie 2017 bei Julius Baer ein. Dort ist sie verantwortlich für Marke und Kommunikation weltweit. 1995 schloss die gebürtige St. Gallerin ihr Studium an der Universität St. Gallen mit der Vertiefung Marketing ab. Krisenkommunikation hat die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin bei der UBS in der Finanzkrise und beim Grounding der Swissair von der Pike auf gelernt. Zusammen mit ihrem Ehemann lebt Larissa in Zürich.
Larissa, ich freue mich sehr, dich in unserem Podcast begrüßen zu können.
Danke, Markus. Hallo.
Ich freue mich deswegen sehr, weil wir haben heute ein paar Themen vor uns, die sehr, sehr spannend sind. Corporate Branding, Brand Management, Corporate Communications. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, kommen wir mit unseren üblichen Einstiegsfragen auf dich zu. Hast du eine Lieblingsmarke?
Meine Lieblingsmarke ist The Economist. Das Magazin macht einen schlau. Wenn man es rumträgt, es ist ein super Accessoire. Ich lese das Magazin auch nicht mehr, muss ich sagen. Ich höre die Podcasts. Ich bin jetzt großer Fan von ihren Podcasts. Mein Lieblingspodcast nach Dirty Deeds Done Well.
Okay.
Und ich finde, sie haben auch eine gute Transition gemacht in diese digitale Ära. Ihre Marke besteht ja darin, dass sie keine Bylines machen. Also du kennst die Autoren nicht, wenn du etwas liest in der Zeitung. Und das haben sie aufgeweicht natürlich durch den digitalen Content und auch durch die Podcasts. Da kommen die Journalisten wirklich als Protagonisten auch vor. Aber sonst mit der Zeitung, das haben sie durchgezogen, dass sie sagen, das ist eine Collective Voice, die wir haben. Wir haben auch mehrere Leute, die an einem Thema arbeiten. Die Byline tut nichts zur Sache, das ist Teil von unserem Branding. Finde ich sehr, sehr klasse.
Ja, ich finde auch, bei denen merkt man, dass man Dinge, die schwierig sind, einfach formulieren kann. Supermarke. Hast du sowas wie ein Lebensmotto, was dich umschreibt?
Ich habe sicher ein Motto auf der Arbeit und das ist, der Weg entsteht, wenn man ihn geht. Und ich glaube, das ist besonders wichtig in einer Zeit mit viel Veränderung, mit viel Dynamik im Umfeld. Und man weiß vielleicht schon, wo man hin will, aber wie man wirklich dahin kommt, das muss man auch ausprobieren. Und ich bin ein großer Freund von einfach mal machen und nicht lange drüber nachdenken.
Wenn du deinen idealen Arbeitstag beschreiben würdest, wie sieht der für dich aus? Wie fängt der an? Was passiert an dem und wie endet der?
Also mein idealer Arbeitstag bedeutet, dass ich die Nacht vorher genügend Schlaf hatte. Das ist ganz wichtig. Und sonst nehme ich den Tag so, wie er kommt. Schön ist es, wenn es eine gute Mischung ist zwischen Meetings, Austausch und auch die Möglichkeit, dass ich wirklich was tun kann. Und er endet, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wirklich was geschafft.
Mit deinem Smartphone, geht das an und aus oder ist das denn nicht ständig on?
Es ist immer on, aber immer stumm.
Okay.
Aber ich habe wirklich einen Punkt am Abend, wo ich nicht mehr drauf schaue. Und dann erst am nächsten Morgen.
Okay. Wenn du die Chance hättest, jemanden auf einen Drink zu treffen, aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart, hättest du da einen Wunschkandidaten?
Die AI-Wissenschaftlerin Fei-Fei Li. Da gibt es einen super Podcast mit ihr, übrigens vom Economist. Der ist fantastisch. Dem empfehle ich jeden, der verstehen will, was AI ist oder wie wir mit AI umgehen können. Und ich finde, sie hat eine wahnsinnig schöne Art, das zu erklären. Wahnsinnig menschenzentrierte Art, mit AI umzugehen. Und ich finde auch ihre Geschichte wahnsinnig spannend, wie sie als Kind aus China nach Amerika kam, nach dem Tiananmen-Massaker. Also auch eine interessante Person aufgrund ihrer Geschichte.
Hast du auch so ein Must-Read, wo du sagst, das ist so das Buch, was du jedem ans Herz legen würdest?
In so einem Marketing-Podcast müsste man jetzt eigentlich ein Marketing-Sachbuch oder ein Business-Sachbuch bringen. Aber ganz ehrlich, mein Must-Read ist Wuthering Heights von Emily Brontë. ein Meisterwerk der Romantik, gotischen Romantik aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, ihr einziger Roman, den sie je geschrieben hat. Aber du findest dort wirklich alle Abgründe menschlichen Verhaltens, Liebe, Verrat, Rache und auch dieses Auflösen dann von dieser Negativität, indem du einfach loslässt und dadurch Hoffnung findest. Also ich finde, das ist wunderbar.
Ich kenne nur den Song von Kate Bush, aber da kann ich mich so halbwegs an die Textzeilen erinnern. Jetzt habe ich noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Instagram oder LinkedIn?
Instagram, beides eigentlich. Aber Instagram, wenn ich irgendetwas brauche, um mich aufzuheitern.
Art Basel oder Kunsthaus?
Kunsthaus, da hat man weniger FOMO.
Streaming oder Kino?
Also ich bin ein großer Kinofan, aber mein Mann geht nicht gern ins Kino und deswegen bin ich mittlerweile ein Streamer.
Bargeld oder Twint?
Apple Pay. Aber Twint ist genial, muss ich sagen, für dieses Peer-to-Peer-Zahlen ist fantastisch.
Ja, super, wunderbar.
Aber Apple Pay ist halt international.
Die Disziplin dieses Corporate Brandings, dieses Corporate Communications ist ja über Jahre eigentlich eine Disziplin gewesen, die so auch als hohe Schule galt und heute auch noch für viele Unternehmen gilt in dem ganzen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, das wiederholt sich. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, das ganze Thema kriegt eine extreme Dynamik, nicht unter dem Blickwinkel, dass jetzt Corporate Communications unter dem Begriff so eine Riesenrolle spielen. Aber dadurch, dass wir in einem extrem komplexen Umfeld unterwegs sind, merkt man heute, dass sich diese Disziplin selbst unheimlich weiterentwickelt hat. Ich würde gerne vor dem Hintergrund dieser einen Studie, an der ich mitgemacht habe, das war eine Delphi-Studie, wo man so verschiedene Facetten rauskristallisiert hat, gerne mit dir diskutieren, wo du die Entwicklungslinien siehst. Du hast viel Erfahrung aus dem Financial Services-Bereich, du kennst dich in dem gesamten Thema sehr gut aus. Wenn wir Corporate Branding und Brand Communication uns angucken, so vor 10, 15 Jahren, dann war das eigentlich ein Thema, wo wir angefangen haben zu sagen, da gibt es unterschiedliche Teilöffentlichkeiten, wie wir die Marke nahe bringen müssen. Wir haben verstanden, dass diese unterschiedliche Value Propositions oder unterschiedliche Argumentationsstränge brauchen und wir kommunizieren nach innen und außen. Also wird diese Brand Behavior immer wichtiger nach innen und das Vertreten der Marke nach außen wird immer wichtiger. Und wir viel darüber geredet haben, mit wem rede ich, über welches Thema. Heute kommt halt noch eine Komplexität dazu, dass die Themen eigentlich meistens nicht auf dem Tisch liegen. Wir auf der anderen Seite die Situation haben, dass wir auch nicht wissen, auf welchem Medium wir mit wem reden. Und jetzt haben wir auf einmal die Situation, dass die Frage ist, müssen wir selber antworten oder kann es nicht eine Maschine machen? Oder redet eine Maschine mit einer Maschine und dergleichen? Aber wo siehst du eigentlich so die Anknüpfungspunkte, wenn du dir das Umfeld des Corporate Branding und des Corporate Communication anguckst? Was ist so Tradition, das was bleibt und wo siehst du, dass sich das einfach auch extrem fortentwickelt hat?
Ich habe nie für ein Unternehmen gearbeitet, das Produktmarken hatte. Deswegen kann ich darüber nicht sprechen. Und dort ist diese Frage sicherlich anders gelagert als in einem Unternehmen, das sich über sein eigenes Sein verkauft. Deswegen habe ich natürlich eine ganz spezielle Perspektive. Für mich ist der Charakter des Unternehmens, ich bin ein großer Fan von diesem Begriff Corporate Character, der Charakter eines Unternehmens, der steht im Zentrum von dem, was es über sich sagen will. Also die Kommunikation hat eigentlich die Aufgabe, diesen Charakter zum Ausdruck zu bringen. Natürlich baust du dann basierend auf eine Strategie eine Marktpositionierung auf und die treibt dann, die definiert dann deine Marke, das ist klar. Aber alles muss entstehen eigentlich aus diesem, was ist das für ein Unternehmen? Ich möchte mal behaupten, für Unternehmen ist das zunehmend wichtig, weil der Konsument oder der Kunde wissen will, wer steht eigentlich dahinter, wessen Produkt kaufe ich da eigentlich? Und deswegen ist diese Frage nach, wer bin ich als Unternehmen und was habe ich zu sagen und wie sage ich das am besten, die ist so ein Evergreen und die musst du immer wahrnehmen. Und was du halt zunehmend hast, ist, du hast eine Integration von dem, was früher die bezahlte Kommunikation, das war die Werbung und dann gab es die hohe Kunst der PR, das war ein bisschen schicker, das war nicht bezahlt, das war ein bisschen edler. Das fließt immer mehr ineinander rein, weil sich die Medienlandschaft auch verändert hat. Ob du jetzt paid oder unpaid unterwegs bist oder owned, digital ist King. Das hat natürlich schon die ganze Arbeitsteilung geändert und die Integration hat sehr, sehr stark gefördert.
Du hast es angesprochen. Wir leben in einer Zeit des Digitalen. Jeder hat eine Meinung, jeder sagt was. was ich immer so einleuchtend fand, das hat mir mal ein Kommunikationsspezialist von einem schweizerischen, ich nenne es jetzt mal Logistikkonzern, gesagt. Er sagt, früher haben wir eine Pressekonferenz gemacht, da sind die Leute gekommen, auch wenn sie nur die Pressemitteilung gelesen haben und die verkündet haben, die saßen dann da. Heute machst du keine Pressemitteilung mehr, sondern du gehst eigentlich auf Twitter oder versuchst irgendwo deine Meinung zu verkünden. Die Leute kommen schon lange nicht mehr zu dir. Also du hast gar nicht mehr diese Anbindung und auch nicht mehr diese Kontrolle, wie diese Kommunikation funktioniert.
Die Kontrolle war schon immer ein bisschen eine Illusion. Kommunikation ist immer Kontrollverlust. In dem Moment, in dem ich jemandem irgendetwas gebe, sage, dann muss ich es loslassen, weil dann macht der Empfänger etwas damit. Ich glaube, die Illusion, dass der Empfänger unkritisch ist und dass ich dem einfach irgendwas ins Notizbuch diktieren kann, das war noch nie so. Das ist ja die Herausforderung, ist ja, das so zu präsentieren, dass andere Leute zuhören. Relevanz. Die Arbeitsweise hat sich ja nicht verändert. Also du brauchst immer noch Judgment, du brauchst immer noch das richtige Timing und du musst immer noch sicherstellen, dass du relevant bist für die Zielgruppe.
Bist du in der Lage, heute noch die Relevanz für dich zu definieren oder musst du die beweisen? Weil wenn du es dir ja anguckst, dann suchen sich ja unsere Teilöffentlichkeiten, ob ich jetzt bei Twitter unterwegs bin oder dergleichen, definieren die ja Relevanz über etwas anderes, als wie es ein Unternehmen definieren würde.
Da hat die Digitalisierung ja uns wahnsinnig geholfen. Da kriegst du ja direkten Feedback. Du siehst ja, ob es die Leute lesen, ob es die Leute liken, ob sie irgendwas damit machen. Das ist ja schon sehr, sehr hilfreich für uns. Damit müssen wir auch viel, viel mehr arbeiten.
Was ich jetzt an deiner Aussage super spannend finde, ist, du hast eine sehr große Selbstverständlichkeit drin, indem du sagst, natürlich bestimmt das Digitale unsere Kommunikation und wir haben Feedback und dergleichen. Was ich immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass gerade die oberen Führungsebenen davor eigentlich am meisten sich gefürchtet haben, dass da andauernd ein Feedback kommt, dass jeder was diskutieren kann und dass das eigentlich mit einer der größten Bremser war, sich in der Kommunikation weiterzuentwickeln. Hat sich da die Einstellung geändert oder ist da immer noch die Angst davor, wenn ich jetzt zu viel sage, dann wird das sofort wieder interpretiert?
Es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, Führungskräfte oder unsere Partner im Business zu begleiten. Wir sind die Ersten, die sagen, mach nichts Dummes oder sag nichts Dummes. Es ist sicherlich nicht so, dass jetzt anything goes und man kann jetzt unbesorgt die Hosen runterlassen, weil man findet sowieso immer alles raus. Also man kann schon steuern, was man sagt und wo man was sagt. Und das sollte man auch. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Die Chancen werden überall erkannt von diesen digitalen Kommunikationskanälen. Natürlich ist es nie schön, wenn man Feedback bekommt, das man nicht mag.
Du hast eben gesagt, diese Disziplinarität hat sich entwickelt. Du hast gesagt, da haben sich Veränderungen abgespielt, eben mit den digitalen Kanälen. Wie würdest du diese Disziplinarität heute beschreiben? Was hat sich da verändert? In welcher Richtung entwickelt sich da die Zusammenarbeit zwischen bestimmten Bereichen oder welche Bereiche haben eine völlig neue Bedeutung bekommen aus deiner Sicht?
Was interessant war in der Studie, war diese Frage nach der integrierten Kommunikation und wie sollte das organisiert sein? Einerseits haben die meisten gesagt, sie finden eine volle Integration aller Disziplinen von Marketing, Kommunikation, interne Kommunikation, digitale, whatever, everything integrated finden sie am besten, haben 51% gesagt. Aber auch die in einer anderen Arbeitsform arbeiten, sind eigentlich ganz zufrieden. Das zeigt für mich, dass erstens Strukturen geben den Leuten Orientierung. Sie geben ihnen Sicherheit. Aber die Integration ist vor allem ein Mindset und das stand auch in der Studie und davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass es im Kopf anfängt, ob man integriert arbeitet oder nicht. Und ich glaube, was sich wirklich geändert hat, ist, dass jeder in allen Kanälen denken muss, jeder. Und es braucht sehr unterschiedliche Expertisen. Es braucht den Video-Editor, es braucht den Textredaktor, der eine gute Story erzählen kann. Es braucht den Mediensprecher, der mit den Journalisten irgendwas diskutieren kann oder sie abwimmeln kann, wenn es sein muss. Es braucht die internen Kommunikationsspezialisten, es braucht die digitalen Spezialisten, es braucht Social-Media-Leute, die in Krise denken können und nicht nur ich hab da was super Tolles, das ich promoten kann. Es braucht alle und es braucht den Respekt auch davor vor dem Fachwissen der Einzelnen. Die einzelnen Experten müssen aber auch generalistischer denken.
Für mich klingt das immer wie ein Sack Flöhe hüten. Weil früher hattest du so 5 Medienkategorien, die sind da durch die Gegend geturnt, da war das noch alles abgrenzbar. Und jetzt entstehen alle 3 Monate irgendwie neue Kommunikationskanäle, wo die Leute sich drauf einstellen müssen, wo sich ihre Arbeit verändert. Das strebt ja nicht nach innen. Also es integriert sich ja nicht, sondern es strebt ja noch mehr nach außen, es profiliert sich ja. Und da frage ich mich, ob du, so sehr du das so schön gesagt hast, integrierte Kommunikation wirklich überhaupt noch ein Mantra sein kann oder man sich nicht wirklich überlegen müsste, einzelne Botschaften gezielt zu den Themen und Ruhe ist jetzt.
Was du ansprichst, ist eine Dezentralisierung der Kommunikationsaufgabe. Und da gebe ich dir recht, das passiert. Du siehst es in der Medienlandschaft, du hast eine totale Fragmentierung natürlich in der Medienlandschaft. Du hast im Inneren des Unternehmens eine totale Dezentralisierung, weil jeder ist ein Kommunikator. Das heißt aber auch, dass unsere Aufgabe in Markenkommunikation, in Unternehmenskommunikation nicht unbedingt sein muss, dass wir alles zu Ende machen, sondern einfach befähigen, auch andere Kollegen befähigen und sie damit auch zu Brand Ambassadors machen. Das ist eine wichtige Aufgabe, keine einfache Aufgabe, aber eine tolle Aufgabe.
Und wie schaffst du das, die zu befähigen?
Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein Employee Advocacy Programm, eine Initiative mit Hootsuite, wo wir Inhalte zur Verfügung stellen für unsere Mitarbeiter, dass sie diese teilen können. Und das machen sie mit sehr großer Begeisterung. Andere Unternehmen machen das auch. Und ich denke, das ist auch eine gute Form, wie man Mitarbeitern sagt, hey, ihr macht mit, wir brauchen euch. Diese Hilfe zur Selbsthilfe in ganz kleinen Sachen, die ist einfach wichtig und man muss auch loslassen können. Man muss auch sagen können, komm, ihr könnt das schon. Wir geben euch die Tools, ihr schafft das.
Aber jetzt reden wir über Purposeful Sustainable Finance und du siehst an allen Ecken und Enden irgendwelche Fonds hochpoppen, über die die Unternehmen versuchen zu kommunizieren. Wir können das, wir haben einen weiteren Blick auf ESG und können das viel besser tun und hängen das an Produkten auf. Ist das ein schlauer Weg?
Ich glaube, ESG-Investing ist jetzt ziemlich entzaubert. Die Performance von diesen ESG-Produkten war 2023 ja nicht so brillant, weil Öl war ganz wichtig, haben diese Fonds meistens nicht. Nichtsdestotrotz, nach COP26, das war glaube ich 2021, diese Klimakonferenz, diese globale, da hatte man diese wahnsinnige Euphorie, jeder wollte ein ESG-Produkt haben, jeder wollte als super ESG-Champion dastehen. Die Lust der Finanzindustrie jetzt mit ESG Werbung zu machen, ist jetzt ein bisschen vorbei und ich denke, es ist auch weniger ein Marketing-Thema. Und das hätte es nie sein dürfen. Es ist eine Haltungsfrage. Und ich glaube, es ist eine gesunde Entwicklung, weil es sich jetzt wieder auf diese Haltungsfrage zurückentwickelt. Dass man wirklich sagt, okay, was ist wirklich unser Anliegen? Was können wir wirklich damit machen? Einfach aufzeigt, was man macht, konkret. Und was bietet man dem Kunden hier konkret an? Und was kann der Kunde überhaupt damit erreichen? Ohne dass man ihm eine Versprechung gibt, die nicht eingehalten werden kann.
Wenn ich dir so zuhöre, wie du mit den modernen Disziplinen umgehst, wie du sagst, es gibt bestimmte Disziplinen wie den Pressechef, der auch mal abwimmeln muss, dann ist das ja eine unheimliche Bandbreite von Verhaltensweisen, die Mitarbeiter auch zeigen müssen. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich den ganz starken Eindruck, dass das in einer gewissen Weise ein anderes Führungsverständnis ist, als das, was man häufig im Corporate Communication Bereich und Branding Bereich häufig gehört hat, in dem häufig gesagt wurde, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Das hört sich sehr anders an. Was hat dich dazu geführt, einen anderen Zugang zu wählen, beziehungsweise schon eine gewisse Art von Partizipation dadurch scheinen zu lassen?
Ich glaube, das hat auch mit dem Thema, was wir vorher hatten, zu tun. Die Welt ist komplex, schnell, dynamisch und ich habe nicht alle Antworten allein. Die Antworten sind besser, wenn mehrere Köpfe mitdenken. Ich habe immer eine Meinung, aber so haben meine Kolleginnen und Kollegen auch eine Meinung. Und die ist manchmal besser als meine. Markus, ich habe auch ein Thema für dich. Und zwar betrifft das AI in der Werbung. Was passiert mit unseren ganzen Werbeagenturen, mit unseren ganzen Kreativen? Werden die alle arbeitslos?
Natürlich, der Betriebswirt sagt, es kommt drauf an als allererstes. Ich glaube, das ist ja eine Entwicklung, die man jetzt so seit 2-3 Jahren beobachtet. Das heißt, die generative KI killt unsere Kreativität. Und gerade in dem Fall, was ich sehr spannend fand, wo Publizis hingegangen ist und für die intern mal einen Spot produziert hat auf Basis von KI, um denen Angst zu machen und denen zu zeigen, wo das Ganze hingehen kann, glaube ich, dass wir da ganz verschiedene Entwicklungen haben, die momentan auf uns reinrauschen, wo ich keine Antwort drauf habe. Ich kann nicht sagen, wie sich die Werbewirtschaft entwickelt. Also das wäre Glaskugel-Watching, da würde ich vorsichtig sein. Was ich aber glaube, was man sieht heute schon ist, das ist nicht nur eine Entwicklung, die durch KI getrieben ist zum Beispiel. Also ich glaube, dass KI ein ganz großer Treiber von bestimmten Dingen ist, aber was man auch nicht vergessen darf, die Werbelandschaft hat sich extrem verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Also was mich neulich echt erstaunt hat, und da musste ich echt 5-mal hingucken im deutschsprachigen Raum, die größten werbetreibenden Unternehmen, da ist ein üblicher Verdächtiger bei dabei, das ist Procter & Gamble. Und die anderen sind Lidl oder andere Einzelhändler. Das ist eine Entwicklung, die hat sich einfach wirklich gedreht. Das ist das eine, also die Werbepötte kommen woanders her. Das zweite, was ich glaube, was man sieht, ist, wir haben, Thorsten hat das, glaube ich, mal vertikale Suchmaschinen genannt. Die verdienen das große Geld, Amazon, YouTube etc., wobei es dann natürlich Alphabet ist. Aber diese Entwicklung geht dahin, dass diese Integration nicht mehr stattfinden kann auf der Basis, wie du integrieren willst. Wir hatten es eben auch schon in der ersten Diskussionsrunde. Ich glaube, das führt momentan dazu, dass da die Integration eher stattfindet auf einer anderen Ebene und sich an Plattformen reibt und dergleichen. Und in dem Umfeld kommt jetzt eine Entwicklung hinzu, das ist künstliche Intelligenz. Und die kommt nochmal on top. Und das führt dazu, dass momentan in den Agenturen, glaube ich, nicht viel Steine aufeinander bleiben. Aber das hatten wir, glaube ich, vor 23, 24 Jahren schon mal. Und das war die Geschichte mit dem Internet. Ich glaube, es wird sich langfristig mehr ändern, als wir uns kurzfristig zutrauen. Wir haben momentan alles in der Luft. Und die Frage ist, wie viel davon wirklich in den nächsten 3-4 Jahren umsetzbar ist. Aber in 10 Jahren wird diese Landschaft ganz anders aussehen.
Ich sehe das aus der Sicht des Empfängers. Ich meine, das Beispiel mit dem CEO, mit der personalisierten Nachricht an jeden einzelnen Mitarbeiter in der jeweiligen Sprache. Ich meine, es ist toll, wenn du so hyperpersonalisiert mit deiner Zielgruppe kommunizieren kannst, aber das nutzt sich doch ab. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste E-Mail-Marketing-Mail bekam und der wusste, wie ich heiße, da war ich geflasht, da war ich super begeistert. Aber wenn das dann alle machen und wenn dann plötzlich Herr Al-Ghisi statt Frau Al-Ghisi drinsteht, dann ist es irgendwie nicht so schön. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass das Ziel von Kommunikation ist ja eigentlich, dass der Empfänger weiß, wer ihm die Botschaft sendet und dass er dir vertraut. Und ich glaube, bei aller Euphorie und bei allen Effizienzgewinnen und Hyperpersonalisierung und so weiter dürfen wir nicht vergessen, dass es eigentlich darum geht, dass dir der andere vertraut.
Da würde ich einhaken, weil ich glaube auch, dass dieses Denken in der Hyperpersonalisierung immer ein Denken ist, dass das ein linearer Prozess ist. Dabei zeigen ganz viele Studien, wenn wir über Personalisierung reden, dass die eigentlich, je größer sie wird, immer mehr auch negative Auswirkungen hat. Weil du willst teilweise gar nicht wissen, was andere über dich wissen. Teilweise, und das nennen wir jetzt Privacy-Themen, ja, muss man auch an bestimmten Stellen einfach Abstriche machen. Das darf ich jetzt gar nicht wissen, wenn ich hier richtig kommunizieren will. Und die Grenze, glaube ich, da müssen sich Werbeagenturen noch dran gewöhnen, kommt schneller, als man sich vorstellen kann. Weil ich bin mir sicher, dass viele Leute hingehen werden und sagen werden, also das ist ja nett, dass du mir jetzt an meiner Augenfarbe erklären kannst, was ich morgen irgendwie essen will, aber bitte, bitte verkauf's mir mal anders, weil so wie du es gerade machst, verliere ich mein Vertrauen in dich, weil du zu viel weißt. Ich weiß nicht, woher du es weißt. Und daher ist für mich auch diese ganze Hyperpersonalisierung. Peppers Rogers haben früher mal gesagt, one-on-one, that's a vision. That's a dream. It will never come to life aus technischen Gründen. Ich glaube, dass es nicht aus technischen Gründen wirklich sich 100% durchsetzen wird, sondern der Mensch wird sich nicht 100% in die Karten gucken lassen wollen. Und wenn wir es halbwegs schlau anstellen, dann werden wir uns als Unternehmen auch darum kümmern, dass wir dem Kunden da die Grenzen lassen und er die bestimmen darf. Stichwort Permission Marketing.
Das ist auch Teil dieser Richtlinien zu KI, die die EU formuliert hat, dass der User immer Agency haben muss. Human Agency über das ganze Thema.
Aber da, glaube ich, müssen wir wirklich, und da spreche ich aus einer langjährigen Erfahrung, da muss man, glaube ich, noch echt Überzeugungsarbeit leisten, weil wenn du dir so die ersten Ansätze anguckst, was jetzt auch teilweise bei Meta passiert auf WhatsApp, wie versucht wird, prädiktiv dir Dinge nahezulegen, die du dann als Werbung toll finden solltest, das ist teilweise so in your face, dass es zu einer absoluten Reaktanz beim Kunden führt. Und dieses Austarieren, wo wir wirklich unterstützt werden wollen, wo wir auch einen wirklichen Vorteil sehen, da glaube ich, da muss man mit der KI auch noch sehr, sehr viel lernen, wo es dann wirklich auch einen Fortschritt macht. Ich glaube zum Beispiel, dass die KI nach außen, also der Kommunikation mit dem Kunden, sicherlich eine Rolle in der Gestaltung spielen wird. Was ich aber glaube, was es eher tut, ist, es verändert interne Arbeitsabläufe in den Agenturen. Und daher kommt, glaube ich, auch die Angst, dass einer hingeht und sagt, wie, jetzt muss ich hier nicht mehr 5 Sujets machen, sondern 4 haben wir schon und jetzt muss ich mir noch ein ganz neues überlegen. Wir nennen das in einigen Projekten, oder nicht nur wir, kommt von Gartner der Begriff, da entsteht ein Augmented Decision Making, dass du also deine Entscheidung nicht mehr triffst als Mensch und dir dann die Analytik von der KI holst, sondern wo die KI dir einen Vorschlag machst und du mit der KI im Dialog die Dinge entwickeln wirst. Und das halte ich für super spannend, weil ich bin fest davon überzeugt, dass du menschliche Kreativität, auch so sehr uns das alle erzählen wollen, die wirst du nicht durch eine Maschine einfangen können. Eine Maschine kann nur das nehmen, was es schon mal gab und auf der Basis vorwärts denken. Das, was wir im Marketing, hat Ted Levitt mal genannt, the Marketing Imagination, also eine Vorstellungskraft entwickeln, wie Dinge sich in der Zukunft oder sich darstellen sollen. Die Kreativität, die dahinter steht, da werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis das wirklich die Maschine liefern kann.
Ja, was mir auch ein bisschen Sorge macht, ist die Austauschbarkeit von Content. Ich meine, es gibt schon so viel und da gibt es noch mehr und der ist dann, es ist so ein Einheitsbrei und finde ich nicht toll.
Mein Lieblingsbeispiel ist mal der Barbie-Song gesungen von Johnny Cash. Dann gibt es Last Christmas gesungen von Frank Sinatra. Dann gibt es die ersten Hip-Hop-Songs, die irgendwie in die Top 5 mal gerauscht sind für 3 Wochen, aber dann wieder abgesoffen sind, die von der KI da produziert werden. Das Schlimmste ist, es ist ein Artikel in der New York Times gewesen, den werde ich nicht vergessen. 60% aller Reiseführer auf Amazon sind geschrieben von einer generativen KI und einem irgendwie generativen KI entwickelten Autor. Diese Reiseführer haben eine Qualität, da bist du mit jedem Tipp eines 10-Jährigen zum Eiffelturm besser dran, als dass du diesen Reiseführer aufschlägst. Und der Einheitsbrei, der da entsteht, in dem gehst du unter, wenn du nicht versuchst, dich wirklich zu differenzieren. Und da, glaube ich, da liegt die nächste Hürde drin. Und dafür brauchst du Menschen, die kreativ sind, die wissen, wie du mit der Technologie umgehst. Oder wir hatten es ja auch im Podcast, Mittelmaß und Exzellenz passen nicht zusammen.
Das war's für heute. Angesichts des technologischen und gesellschaftlichen Wandels stehen Corporate Brand Management und Corporate Communications vor neuen Herausforderungen. Wie kann einer Zersplitterung der kommunikativen Einzeldisziplinen begegnet werden? Welche Schwerpunkte müssen in der Führung gesetzt werden? Der Einsatz der künstlichen Intelligenz greift mehr und mehr in die kommunikative Kreativarbeit ein. Wie ist mit dem Kontinuum der Gefahr eines kreativen Einheitsbereichs und dem Mut zu einem Augmented Decision Making umzugehen? Wie lassen sich die Potenziale der Hyperpersonalisierung optimal nutzen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Larissa und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. Dun, dun, well, well.